Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast der IWB. Heute mit Florian Holle aus Fürstenwalde, Matthias Hildebrand aus Berlin und mir, Eva Oertel, wie immer aus München. Leider noch ein einziges Mal ohne unsere liebe Nadja Altenburg, aber wir arbeiten im Hintergrund schon an der nächsten Episode und da ist sie dann ganz bestimmt und ganz federführend wieder mit dabei. Heute hätten wir eigentlich ein Thema gehabt, bei dem auch Nadja sicherlich gerne mitgesprochen hätte. Wir wollen uns nämlich heute mal der Frage widmen, wie man denn das internationale Steuerrecht aus Sicht einer mittelständischen Kanzlei wuppen kann. Welche Mandanten benötigen überhaupt international steuerliche Beratung? Wie läuft es im Kontext ab? Vor welchen Herausforderungen steht man als mittelständischer Steuerberater aktuell und auch in den nächsten Jahren? Ein kleiner Blick in die Glaskugel wird sicherlich auch dabei sein. Und wir haben stellvertretend, um diese Fragen zu erörtern, zwei Gäste von der Kleiber Group Steuer- und Wirtschaftsberatung eingeladen. Sie haben Standorte in Albstadt, Balingen, Berlin und Mallorca. Und wir begrüßen ganz herzlich Sinja Pfeiffer und Anja Weible. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir konnten ja über den Anrufbeantworter bei der 50. Folge einmal kurz dabei sein und ein bisschen uns dann nachher live anhören. Und heute richtig live dabei zu sein, ist schon was ganz Besonderes. Dankeschön.
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Wir freuen uns, dass wir heute einmal die zentralen Themen des internationalen Steuerrechts mal aus unserer Praxis heraus beleuchten dürfen und da also ein bisschen auf die Herausforderungen eingehen können, die so kleine und mittelständische Unternehmen haben.
Und wir haben uns gedacht, als ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen habt, die Stimmen sind so gut, die müssen in unserem Podcast kommen. Völlig klar. Schön, dass ihr da seid.
Absolut klasse, ja, da kann ich mich komplett anschließen.
Wir freuen uns total, weil in den letzten über 50 Folgen so war, dass wir über verschiedenste Themen gesprochen haben, internationalen Steuerrecht und dann sehr in die Tiefe gegangen sind. Und im Endeffekt, glaube ich, werden wir jetzt in dieser Folge auch hören, das haben natürlich nicht nur die Großen, die sehr spezialisiert sind, sehr eigene Fachabteilungen haben und spezialisierte Berater, sondern ihr im Mittelstand müsst das ja auch umsetzen können, weil die Fälle im Zweifel einfach ein bisschen weniger Nullen haben, aber ansonsten vom Sachverhalt und von der Lösung, die dort zu beraten ist, ähnlich komplex ist. Deswegen freuen wir uns sehr. Vielleicht noch ganz kurz, die Kleiber Group hat Standorte, ich finde es auch mega in der Aufzählung, Albstadt, Balingen, Berlin, Mallorca, ganz internationale Kanzlei. Ich war tatsächlich jetzt am Wochenende im Schwarzwald wandern, war also gar nicht so weit weg von euch und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ich fange einmal an mit unserem ersten Gast, den vorzustellen. Das ist die Sinja Pfeiffer. Die Sinja hat studiert an der Hochschule für Finanzen in Ludwigsburg, hat dort den Abschluss gemacht als Diplom-Finanzwirtin. Dann ist sie danach 2006 gewechselt zur Kleiber Group, wo sie heute ja auch ist. Ich hatte das dann nur im Lebenslauf gesehen. Sie hat dann 2012 die Steuerberater gemacht. Und ich dachte, ja, das ist natürlich der ganz klassische Weg. Aber sie hat uns jetzt noch geschrieben, dass sie in der Zwischenzeit noch mal in der Finanzverwaltung war. Und deshalb hat sie zwar die Prüfung gemacht, 2010 schon, wurde aber erst 2012 zur Steuerberaterin bestellt. Also sie hat zweimal hin und her gewechselt, was ich ganz spannend finde. Nach der Bestellung als Steuerberaterin hat sie dann weiter in der Kanzlei der Kleiber Group gearbeitet und wurde jetzt im März 2026 zur Partnerin in der Kanzlei ernannt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf und erwähnen muss, ist, dass die Sinja seit mehreren Jahren und schon sehr lang internationales Steuerrecht berät und damit auch, und das sehr logisch und schlussfolgernd, auch noch den Fachberater gemacht hat für internationales Steuerrecht. Und das war 2015. Und Sinja, und natürlich drängt sich bei dir die Frage auf, nachdem du die Ausbildung gemacht hast in der Finanzverwaltung, was dein Antrieb war, in die Beratung zu wechseln, dann aber nochmal zurückzuwechseln und jetzt wieder in der Beratung zu sein?
Ja, danke. Die Frage ist auch ganz interessant für mich, weil ich habe zweimal Hop-on, Hop-off gemacht. Also ich war zweimal bei der Finanzverwaltung und es hat mir beide Male auch an sich total gut gefallen. Ich fand die Kollegen gut Ich fand alles, was man beim Finanzamt lernen konnte, war total hilfreich. Das Einzige, was mir gefehlt hatte, war, dass ich tiefer in die Fälle eintauchen konnte. Und ich denke so gern und ich grübel so gern und ich gehe gern tiefer rein. Aber dazu muss man wissen, dass ich auf einem Finanzamt auf dem Land war, also in Sigmaringen. Und diese besonderen Stellen wie die Rechtsbehelfsstelle oder Personengesellschaften halt alle schon von erfahrenen Kollegen besetzt war. Ich ja frisch von der Hochschule kam, also so viel Erfahrung hatte ich nicht. Und damit blieb der normale Veranlagungsbezirk übrig. Und an alle, die auf dem Veranlagungsbezirk sitzen, Hut ab. Das ist eine Masse, die man da bewältigen muss. Jeden Tag eine unglaubliche Flut. Und man hat nicht die Zeit, so tief einzutauchen. Und das war tatsächlich auch für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich dann in die Wirtschaft gewechselt bin.
Und es ist ja auch gar nicht so schlecht in der Beratung. Ja,
voll, man, ich arbeite sehr gerne in der Beratung.
Ja, das, also man kann ja proaktiv Dinge gestalten, das würde ich auch sagen. Anja, wir kommen zu dir. Du hast in Tübingen studiert, Bachelor of Science, Economics und Business Administration und hast dann einen Master im Anschluss belegt in Accounting and Finance. Dann warst du 10 Jahre bei RWT Grove und hast dort auch 2018 das Steuerberaterexamen abgelegt und dann genau die 3 Jahre abgewartet, bis du Fachberaterin für internationales Steuerrecht werden konntest und warst auch für 3 Monate auf einem Secondment in New York. 2014 hast du dann diesen Arbeitgeber verlassen und bist zu der Kleiber Group gewechselt und bist Prokuristin und Teamleiterin für den Bereich internationales Steuerrecht. Und jetzt ist die Einstiegsfrage, die gar nicht auf unserem Skript steht, aber die ich trotzdem stellen muss, bevor ich die anderen stelle. Wie war es in New York? Was hast du da gemacht? Was hast du gelernt?
Also New York war eine Riesenerfahrung für mich. Man muss dazu vielleicht wissen, die RWT ist Teil eines weltweiten Netzwerks, das Grow-Netzwerk. Und das Grow-Netzwerk hat Partner in allen möglichen Ländern, so auch in den USA und auch am Standort in New York, in Manhattan. Also richtig so schön, wie man sich's vorstellt. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt 4 Verrechnungspreise gemacht und mein damaliger Chef kam auf die Idee, ja, schau dir doch mal an, wie die Amerikaner Verrechnungspreise machen. Also war ich ja für 3 Monate in New York und habe dort 3 Monate lang Verrechnungspreise zusammen mit den Amerikanern gemacht.
If you can make it here, you can make it everywhere. So, du hast im Studium Controlling und Steuerrecht bei Professor Wagner vertieft und wolltest eigentlich ins Controlling, hast du uns verraten. Was ist passiert? Zu viele bunte Excel-Tabellen und dann doch lieber schwarz-weiß Steuerrecht?
Tatsächlich, also im Prinzip ja, aber eigentlich ist es genau andersrum. Also mir waren es zu viele schwarz-weiß Excel-Tabellen und ich wollte mehr das bunte Steuerrecht. Also mein Plan war eigentlich wirklich, ich bleibe im Controlling und finde da meine Heimat und das macht mir Spaß, hat mir im Studium Spaß gemacht. Und ich war dann so froh, dass ich einen Werkstudentenjob im Controlling gemacht habe, mir das auch mal angeschaut habe und habe da relativ schnell mit einem Tag in der Woche, den ich dort war, gemerkt, das ist nichts für mich. Das ist mir dann doch zu viel Excel-Tabellen und zu wenig abwechslungsreich. Ja, und dann war mein Plan B, dann probier doch mal das Steuerrecht aus. Und da bin ich, wie man sieht, hängen geblieben.
Anja, wir haben Gemeinsamkeiten. Ich habe auch mal einen Werkstudentenjob im Controlling gemacht bei einem Hersteller von Solarmodulen in Brandenburg, den es heute nicht mehr gibt. Und die Insolvenz ist allgemein bekannt. Und was ich da alles für Szenarien geplant habe, die nie eingetreten sind und die sich jede Woche geändert haben, ich fand es wirklich fürchterlich. Insofern war für mich auch klar, das ist es nicht. Und du siehst ja, nicht, wer clever wird, der endet dann im Steuerrecht.
So ist es.
So, Matthias, jetzt gehen wir mal in die Vollen.
Genau, Steuerrecht. So, jetzt sind wir wieder zurück. Das, was wir alle kennen und hier natürlich insbesondere internationales Steuerrecht. Und das ist ja schon, sagen wir mal, im Mittelstand ungewöhnlich, dass man sich spezialisiert auf einen bestimmten Bereich, bei euch das internationale Steuerrecht. Wir wissen aber auch, dass ihr auch Umsatzsteuer und Ähnliches beratet. Aber was wir einmal am Anfang jetzt ein bisschen erfahren wollten von euch, wie ist so eure Mandantenstruktur? Also welche Mandanten werden von euch beraten oder vielleicht sogar noch darüber hinaus? Wer kommt zu euch, um sich zum internationalen Steuerrecht beraten zu lassen?
Ja, also tatsächlich haben wir Mandanten durch alle Strukturen von der privaten Einkommensteuererklärung, die jetzt auf einmal international ist, bis zum Konzern, die Lizenzen haben und Freistellungsbescheinigungen brauchen. Also da gibt's tatsächlich mittlerweile nicht mehr diesen klassischen Mandanten, der internationale Fälle hat oder wo der international beraten werden muss, sondern das zieht sich durch jede Lebenssituation, jede Dienstleistung zieht sich das durch. Wir werden immer internationaler, es wird dadurch immer komplexer. Also es gibt nicht mehr diesen klassischen Mandanten, der die internationale Beratung braucht, sondern es brauchen ganz, ganz viele.
Ja, und dazu kommt auch, dass wir viele andere Steuerberater haben, die mit internationalen Themen überfordert sind und die dann zu uns kommen. Teilweise nur punktuell für so kleine Themen, wo wir dann auch direkt von Anfang an manchmal dabei sind und mitgestalten können. Und manchmal kommen sie auch erst, wenn die Betriebsprüfung da ist und dann auf einmal die Fragen kommen und man dann tiefer einsteigen muss, dann wird's ein bisschen sportlicher. Oder Anja?
Ja, absolut, absolut. Also wenn die Betriebsprüfung da ist und wir werden dann mit dazu geholt, dann müssen wir schon ein bisschen schnaufen.
Da passt doch eigentlich gleich ganz gut Nadjas Frage aus dem Off. Nadja hätte uns nämlich den Punkt mitgegeben, ob ihr selbst auch wieder in irgendwelchen Fachnetzwerken sozusagen vernetzt seid und euch dann weiteren Rat einholt für Spezialthemen, wo ihr an die Grenzen kommt. Das wäre Nadjas Frage gewesen.
Ja, da haben wir tatsächlich ein eigenes Netzwerk aufgebaut, weil wir das ja schon so lang machen. Als ich 2006 zu Kleiber GmbH kam, hat der Gerd Kleiber, war einer der ersten Fachberater für internationales Steuerrecht. Dadurch war das sehr früh dann schon dabei und da gab es diese Netzwerke noch gar nicht so. Und dann haben wir die aufgebaut. International arbeiten wir gern auch tatsächlich mit den Großen manchmal zusammen, also KPMG und so, hatten wir dann auch im Ausland. Oder umsatzsteuerlich arbeiten wir gern zum Beispiel auch mit dem Herr Hammerl in München zusammen. Und so haben wir so unser eigenes Netzwerk Stück für Stück mit Experten zusammen aufgebaut. Ja, und deshalb weigere ich mich noch ein bisschen in so ein Netzwerk reinzugehen, weil ich natürlich über die Jahre ein eigenes Netzwerk aufgebaut habe und dann nachher mich auf jemanden festlegen müsste. Ja, wir diskutieren immer wieder heiß.
Das kann ich mehr als nachvollziehen. Das hat ja Vor- und Nachteile. Sicherlich ist das so, dass man mit einem eigenen Netzwerk da auch belastbare und vertrauensvolle Beziehungen aufbauen kann, aber eben vielleicht auch nicht in alle möglichen Länder, sondern man hat dann genau. So diese Klassiker, ja. Mhm. Und der Vorteil eines Netzwerks ist natürlich, dass dadurch sichergestellt wird, dass ich eben in der Breite in den Ländern vertreten bin und auch in jedem Land eine gewisse Qualität und auch inhaltliche Tiefe abbilden kann. Und da muss man aus meiner Sicht immer ehrlich sein, das ist der entscheidende Vorteil der Big Four. Ja, und auch die Next 6-7 kommen natürlich da noch nicht ran. Und die Leute in den Big Four sind ja nicht schlauer, klüger, sonst wie, sondern die haben eben aus meiner Sicht einen ganz großen Vorteil und das ist das Netzwerk. So. Und ja, da muss man eben gegen ankämpfen und immer überlegen, wie positioniert man sich. Das ist, glaube ich, für den Mittelstand überall eine Herausforderung. Ich kann das ja auch aus eigener Perspektive beurteilen, dass. Das ist schon auch aus meiner Perspektive, macht's das schwieriger, wenn ich eben dieses Netzwerk nicht habe, wenn ich zu manchen Ländern gute Kontakte habe oder eben welche in, ich sag mal, anderen Beratungshäusern kenne, dann kann ich das aufholen, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Wenn ich mich aber reinbewege, gebe ich was auf. Ja, ich gebe so auch so ein Stück weit Eigenständigkeit auf. Ja, kriege ich dann wirklich Aufträge aus dem Ausland oder bringe ich die mehr dahin? Und all das ist natürlich ungewiss und spannende Veränderungen, die da immer mit einhergehen, klar.
Ja, und oft bringt ja der Mandant vom Ausland auch einen eigenen Steuerberater mit, mit dem ich auch arbeiten muss, ne?
Absolut. Ich hätte noch eine Frage zum Standort Mallorca. Wie ist der entstanden? Ist dort jemand von euch hingegangen, also aus Deutschland, oder habt ihr dort auch einen Partner gefunden?
Das war tatsächlich ein Kollege, der dorthin gewechselt ist. Und wir haben einige Mandate, die nach Mallorca weggezogen sind. Also diese Wegzugsfälle Mallorca sind bei uns ganz berühmt. Und dadurch hatten sich dann auch Kontakte schon aufgebaut und dann kam dieser Wechsel von dem Steuerberater wie gerufen und wir haben gedacht, wir wagen den Sprung, weil wir auch gemerkt hatten, es fehlt so an der richtigen Brücke und das war dann auch unser Schlagwort Brückenbauer, dass jemand das deutsche Verständnis mit diesem Spanischen verknüpft und auch in diesen interkulturellen Themen irgendwie eine Brücke bauen kann zu beiden. Und da hatten wir gedacht, das passt eigentlich ganz gut.
Und interkulturell spielt ja eine ganz besondere Rolle, wo doch gestern die Saison im Megapark eröffnet wurde. wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf die letzten Jahre, wie könnt ihr das zusammenfassen, wie sich erstens die Mandantenstruktur bei euch verändert hat und welche Themen in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen sind?
Also die Mandantenstruktur hat sich so nicht verändert. Wir haben immer noch alles, also vom normalen Einzelunternehmer bis hin zu den Konzernen tatsächlich auch. Aber die Internationalität hat sich verändert. Also in jedem einzelnen Fall haben wir internationale Berührungspunkte, nicht nur bei den Konzernen, sondern auch bei diesen normalen Einzelpersonen, sei es, weil die Tochter ins Ausland zieht oder die Person selber ins Ausland zieht, oder?
Ja, genau. Oder wir haben Betriebsstättenthemen, Auslandstochtergesellschaften. Ja, also durch alles geht mittlerweile das internationale Steuerrecht.
Ich glaube, das ist ja eine allgemeine Entwicklung, die man beobachten kann. Und das geht natürlich am Mittelstand überhaupt nicht vorbei, dass sich Unternehmer, Familien, mittelständische oder auch Konzerne natürlich zunehmend internationalisieren. Das ist ja auch in einer globalisierten Welt erforderlich, auch wenn das mit Blick auf die Globalisierung ja in den letzten Jahren einige, sagen wir mal, Rückschläge gab. Aber trotzdem ist das auch das, was ich hier auch bei uns beobachte, dass in den kleinsten Fällen plötzlich internationale Themen aufkommen, die man dann irgendwie versuchen muss zu bespielen, keine Frage. Ohne das wird es in der Zukunft schwerlich gehen. Jetzt wollen wir, glaube ich, übergehen und das ein oder andere inhaltliche Thema aufgreifen. Eva, richtig?
Unbedingt. Ich fange ja mal mit der spannenden Einstiegsfrage an. Wie funktioniert dann die Beratung bei euch? Oder was sind Beratungsansätze, Themenfelder, die ihr dann mit euren Mandanten besprecht und beackert?
Also die Themen sind, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig. Wir wiederholen uns da immer wieder. Aber wo wir uns Gedanken über diese Frage gemacht haben, ich fange nochmal den Satz an. Also die Themen sind bei uns total vielfältig. Und als wir uns dann Gedanken zu dieser Frage gemacht hatten, wurde uns bewusst, dass es meistens an unserem Reporting Package anfängt. Wir machen für unsere ausländischen Muttergesellschaften oft so ein Reporting Package. Das ist so ein Excel-File, wo wir an sich die G&V und die Bilanz und die offenen Forderungen so zusammenstellen. Und da gehen wir natürlich jeden Monat als Steuerberater drüber. Und dann kommen diese Punkte hoch. Wenn ich nur die G&V anschaue und ich habe eine Management-Fee und Lizenzen zum Beispiel, dann umsatzsteuerlich vergessen unsere Kollegen manchmal dann doch, oh, ich habe ja da ein Reverse-Charge-Verfahren, ich sollte da ein 13b anmelden. Oder ich brauche eigentlich eine Freistellungsbescheinigung bei Lizenzen. Einmal in unsere Richtung oder auch im Ausland eine Freistellungsbescheinigung zu beantragen. Genau. Und dann ist ganz wichtig, finde ich immer, dass man dann auch diese verschiedenen DWAs anguckt, weil in Indien zum Beispiel müsste ich ja dann sogar auf technische Dienstleistungen eine Freistellungsbescheinigung beantragen. Und so Punkte entdeckt man dann bei der G&V. Anja, was fällt uns irgendwie noch auf?
Ja, also was wir in der Praxis tatsächlich auch dann regelmäßig sehen, gerade wenn wir Fälle von anderen Steuerberatern übernehmen und die bekommen, dass wir erstmal die Altjahre aufräumen müssen. Zum Beispiel, wenn man Lizenzen übersehen hat, 50a-Quellensteuern übersehen hat, da hatten wir einmal einen Fall, da hatten wir 1,5 Millionen Steuern, die wir nacherklären mussten. Wir haben natürlich dann gleich einen Erstattungsantrag entsprechend gestellt. Aber wir wissen ja, wie die Time Gaps da sind. Und bis wir dann das Geld zurückbekommen haben, hat es 2,5 Jahre gedauert beim BZST. Und das ist dann für den Mandanten wiederum ein echtes Liquiditätsthema. Und hätte man das von vornherein richtig aufgegleist, wäre man in diese Bredouille im Nachhinein gar nicht gekommen. Ja.
Ja. Oder wir sehen diese Vorsteuerbeträge, ne, von anderen Ländern, wo man dann ins Vorsteuervergütungsverfahren reingehen muss. Kommt dann auch aus diesem Reporting Package, sieht man schön, Vorsteuer, andere Länder. Und dann denkt man nicht weiter und muss man sagen, hallo, das kann ja nicht immer noch hier stehen bleiben als Forderung, ich muss das wieder in Geld verwandeln. Und da ist dann schon interessant, welche Links muss ich runterladen, dass ich überhaupt dazu komme, dass ich an diesem Verfahren teilnehmen kann? Welche Bescheinigungen brauche ich? Kann ich alle Belege online hochladen? Oder in manche Fälle muss man dann doch Papier hinschicken, ne? Das macht die ganzen Punkte dann irgendwie echt spannend.
Ja. Was wir auch gern beraten, ist die Gründung von Tochtergesellschaften und Betriebsstätten. Wie strukturieren wir Unternehmensgruppen international? Und da braucht man natürlich dann auch regelmäßige Unterstützung von Kollegen im Ausland. Und das ist wieder das, was den Job auch so spannend macht und so schön macht. Man hat so viele Kontakte fast über die ganze Welt verstreut. Man kann nicht alleine arbeiten. Man braucht das Team aus internationalen Experten. Und ja, das macht uns echt großen Spaß. Ja.
Aber die internationalen Experten macht dann Spaß, wenn man dann in die Arbeitnehmerentsendungsfälle kommt oder in die Verrechnungspreisfälle, gell? Und wenn dann die HR-Abteilung noch dazu kommt, die noch ganz eigene Gedanken dazu hat.
Eine Frage hätte ich noch, und zwar bei den, also für euch sind es ja so ein Standardthemen, also die aus dem Reporting herauskommen, was ihr gesagt habt. Also, dass man denken muss, einmal an die Umsatzsteuer, dann an Freistellungsbescheinigung und so weiter. Wie bekommt ihr das hin? Ihr könnt euch ja nicht alle Fälle der Kanzlei angucken. Schult ihr dann die anderen Kollegen, dass sie zumindest das Bauchgefühl bekommen, ah, okay, also entweder prüfen sie es selbst oder die müssen euch dann irgendwie mit fragen. Wie kriegt ihr das hin im Täglichen?
Also bei uns startet dieses Jahr im Mai die zweite Runde, wo wir unsere Mitarbeiter, die Lust drauf haben, fortbilden zum internationalen Fachassistenten. Da gibt's bei uns die Möglichkeit, diese Weiterbildung zu machen. Und wir merken auch, dass unsere Mitarbeiter da richtig Lust drauf haben. Die wissen genau, das ist komplex, aber die haben da Spaß dran. Und ja, so lernen die ein bisschen drauf zu achten, worauf muss ich gucken, wo muss ich hinschauen. Und ja, also so schulen wir dann unsere Mitarbeiter. Und natürlich gibt's eine Menge an Fortbildungen, die wir regelmäßig besuchen.
Wenn ich euch so zuhöre, dann stelle ich fest, dass ihr ja nicht nur, ich sag mal, den großen Plan macht, ja, gehe ins Ausland mit der Betriebsstätte oder mit der Tochtergesellschaft oder wie auch immer, sondern ihr helft auch ganz konkret in der Umsetzung. Als ich aus der Big Four raus bin, habe ich erstmal festgestellt, Thema ist nicht vorbei, wenn ich die schicke PowerPoint-Präsentation verschickt habe mit so könnte man es gestalten, sondern der mittelständische Mandant braucht ganz konkret auch Hilfe dabei, es umzusetzen. Und ich sag mal, ob das jetzt im Nationalen ist, dass man mit dem Notar die Urkunde vorbereitet oder ob man das eben im Internationalen macht, egal, wenn man dem Mandanten dabei nicht hilft, dann ist er hilflos. Ja. Und das höre ich bei euch auch raus, richtig?
Also tatsächlich, als ich von der RWT kam, bei der RWT habe ich genau das gemacht, Stellungnahmen geschrieben, quasi bis zur Umsetzung beraten, aber die Umsetzung an sich hat dann immer jemand anders übernommen. Und das Spannende jetzt auch bei Kleiber ist, das von vorne bis hinten zu betreuen und nicht dann aufzuhören, wenn es an die Umsetzung geht.
Ja. Ja, deshalb kommen wir immer mit diesem Bild von unserem Schloss. Wir haben auch zwei Schlösser, muss man dazu sagen. Unser Sigmaringer Schloss und die Burg Hohenzollern. Wunderschön, herzliche Einladung ins schöne Schwabenland. Genau, und da gibt's so viele Geheimgänge und die sieht man ja gar nicht, ne? Die sind da so schön eingelassen in die Tapisserie und dann geht man da zu einer Führung und dann wird einem so ein Geheimgang gezeigt und nachher denkt man, wieso habe ich den nie gesehen? Der ist doch so offensichtlich. Und so finde ich es im internationalen Steuerrecht auch, wenn man das mal gesehen hat, jede Lizenz führt zu 13b oder jede Lizenz braucht eine Freistellungsbescheinigung. Oder bei Verrechnungspreisen machen wir mindestens die Matrix. Na, wenn die Sachen mal so sitzen und auch der Mandant sensibilisiert ist, dann vergisst man die nie wieder und fragt sich, wieso habe ich das früher nicht gesehen? Ist so offensichtlich. Aber man muss einmal die Geheimgänge kurz gezeigt bekommen.
Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, nicht?
Das so ist so.
Wenn ich das, dann renne ich daran vorbei. So, ihr habt gerade schon das Thema Arbeitnehmerentsendung angesprochen. Regelmäßig auch im Mittelstand ein Thema, der sich internationalisieren will, sollen Mitarbeiter entsendet werden. Warum? Die kennen einfach, wenn sie im Stammhaus sind, das Unternehmen am besten und irgendwie braucht es einen verlässlichen Anknüpfungspunkt. Ihr habt das ja selbst mit eurer Mallorca-Erfahrung erfahren. Berichtet doch mal ein bisschen, welche Stolperfallen es hier gibt, sowohl steuerlich als auch vielleicht im Bereich Sozialversicherungsrecht. Und wie geht ihr damit um?
Der Klassiker ist tatsächlich die Fehlinterpretation der 183 Tage. Denn die 183 Tage, die kennt irgendwie jeder. Sogar jeder Arbeitnehmer kennt die 183 Tage und die Arbeitgeber, das ist so richtig dominant. Aber wir haben zum Beispiel ja im Fall Kanada eine nationale Regelung, die einfach anders ist, wo ich die Lohnsteuer schon ab dem ersten Tag in Kanada abführen muss, obwohl ich die 183 Tage noch gar nicht überschritten habe. Einfach weil das nationale Recht anders ist wie das DBA. Und dann kriege ich die Steuer schon wieder zurück über eine Steuererklärung vom Arbeitnehmer. Aber ich müsste mir halt eigentlich davor schon Gedanken machen, bevor ich den Mitarbeiter rüberschicke und bevor er so an den 183 Tagen rumkratzt. Weil wenn ich mir auch davor schon Gedanken gemacht hätte, dann könnte ich natürlich auch im Fall von Kanada so eine Freistellungsbescheinigung, so ein Tax Waiver beantragen. Aber da müsste ich halt davor tätig werden. Und der hat dann auch engere Voraussetzungen. Da kann ich zum Beispiel nur 90 Tage drüben bleiben. Aber das ist halt der Klassiker. Man geht von 183 Tage aus und denkt, wenn ich die nicht reise, bin ich safe.
Was halt da dann auch manchmal vergessen wird, ist, dass wenn ich eine Betriebsstätte habe oder begründe, dann muss ich ab dem ersten Tag Lohnsteuer abführen. Oder ich habe einen Arbeitnehmer, dem gebe ich eine Abschlussvollmacht, dann habe ich auch auf einmal ein Vertreterbetriebsstättenthema. Oder was passiert, wenn sich der Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagert, habe ich dann vielleicht ein Thema. Ich muss auch wieder aufpassen, wenn sich der wirtschaftliche Arbeitgeber verlagert, wenn ein Arbeitnehmer länger an einer ausländischen Konzerngesellschaft tätig ist. Und so gibt es da viele Fragen, die man erstmal mit dem Mandanten klären muss, ganz losgelöst von der 183-Tage-Regelung. Die ist wichtig, keine Frage. Aber es gibt so viele Fragen mehr, die man in dem Zusammenhang stellen muss.
In jederlei Hinsicht, glaube ich, führt die 183-Tage-Regelung bei ganz, ganz vielen zur Verwirrung. Ich war doch nicht länger als 183 Tage vor Ort. Ja, aber deine Familie lebt dort und dein Lebensmittelpunkt ist dort. Ja, aber ich habe doch die 183 Tage nicht erfüllt. Dass das im Zweifel für die Ansässigkeit gar keine Bedeutung hat, ist ganz vielen da draußen, die sich mit KI beraten lassen online. Es ist wirklich ein Mythos, den man als Berater gerade im Mittelstand dann schlicht und einfach bekämpfen muss. Manchmal muss man ihn auch einfach erschlagen, ja, weil es eben anders nicht geht.
Da haben wir den Lex Beckham. Anne, erzähl mal, das finde ich auch so eine apropos erschlagen.
Ja.
Da muss man auch immer echt erschlagen, wenn man zum Lex Beckham kommt.
Ja, gerade dadurch, dass wir eben auch eine Niederlassung auf Mallorca haben, haben wir die Themen auch regelmäßig auf dem Tisch. Ja, Lex Beckham, vielleicht einmal kurz. Was ist es überhaupt? Ist eine spanische Sonderregelung, die es einem ermöglicht, wenn man hinzieht, die ersten 6 Jahre einen pauschalen Steuersatz von 24% zu haben, bis zu einem Einkommen von 600.000. Wenn man jetzt die 24% vergleicht mit der progressiven Steuerbelastung, die wir hier in Deutschland hätten, dann ist das natürlich ein Riesenunterschied. Diese Fälle sind toll, die funktionieren aber nur, wenn ich auch Deutschland wirklich verlassen habe. Wenn ich nach wie vor einen Wohnsitz in Deutschland habe, ja, dann sagt Deutschland, okay, wir besteuern das Welteinkommen, wir besteuern deines im höchsten Fall 600.000 Euro aus Spanien in Deutschland auch. Und weil das Doppelbesteuerungsabkommen in Lex Beckham-Fällen nicht greift, können wir nur die spanische Steuer anrechnen. Was passiert? Das Besteuerungsniveau wird hochgeschleust auf das Deutsche und die 24%, ja, waren halt am Ende dann doch nichts.
Gerechtigkeit durch Steueranrechnung.
Und dann haben wir noch nicht mal jetzt die A1-Bescheinigung angeguckt.
Absolut. Genau, einen Punkt wollte ich mir noch sagen. Also auch aus Unternehmenssicht ist es so, dass das ja immer individuelle Einzelfälle sind. Also wenn jetzt irgendwie ein Mitarbeiter ins Ausland geht, ein Geschäftsführer, wie auch immer. Aber das ist so komplex, dass es ganz viel Ressourcen in der Beratung bindet. Insofern, dass man erstmal verstehen muss, um welchen Sachverhalt geht es, was bedeutet das für die Steuer, was ihr gerade schon sagt, das für die Sozialversicherung und so weiter. Und es ist vielen gar nicht klar, dass allein wenn ich jetzt einfach nur ins Nachbarland gehe, dass es ein sehr, sehr, sehr komplexer Fall wird. Und das zu kommunizieren, ihr als Berater und oder wie auch in-house, ist, glaube ich, mit einer der schwersten Punkte, weil natürlich alle denken, ist doch egal, ob ich jetzt, also gerade in der Europäischen Union, ob ich jetzt in Frankreich irgendwie künftig arbeite oder in Deutschland, kann doch eigentlich keinen Unterschied machen.
Ja, Und dann haben wir jetzt gerade nur die Lohnsteuer besprochen. Wir haben noch nicht die Sozialversicherung uns angeschaut. Mhm. Und wir haben auch nicht die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen angeschaut. Wo muss ich mich melden? Wo muss ich was beantragen? Obwohl ich Arbeitnehmerfreizügigkeit habe, heißt es nicht, dass ich nicht irgendwo zumindest die Anträge stellen muss, ne? Und dann ist der Umzug doch eher eine Riesen-Checkliste, die man ausfüllen muss, bevor man überhaupt gehen darf.
Ich hatte jüngst auch so einen Fall, da wollte Mandant ein Mitarbeiter in Italien einstellen, Ingenieur, aus ihrer Sicht eine große Chance, weil der Know-how hatte, was sie dringend brauchten. Und dann haben wir das alles durchgeprüft, wie das ist mit der Sozialversicherungspflicht, wer wie abführt, wie die Arbeitsverträge nach italienischem Recht eigentlich aussehen müssen, nicht? Das ist ja auch nicht so, dass man einfach sagt, ich nehme jetzt einen deutschen Arbeitsvertrag, übersetzt den ins Englische und aus die Maus, sondern gehört gelegentlich doch ein wenig mehr dazu. Und wir haben uns dann auch noch über das Thema, was wir jetzt gleich auch noch besprechen müssen, nämlich Homeoffice, Betriebsstätten, auseinandergesetzt. Und ich habe mit einem italienischen Berater darüber gesprochen, wie das eigentlich Italien sieht mit den Homeoffice-Betriebsstätten. Und das war eigentlich soweit alles geklärt und dann kam, er will doch nicht bei uns anfangen. Ja, das, ja, das ist der Klassiker. Aber wenn ich das vorher nicht mache, dann kann ich keinen ordentlichen Arbeitsvertrag vorbereiten. Ja, insofern ist das Investment, was man gehen muss. Hat sich auch, weil ich ja so wahnsinnig effizient bin, in Grenzen gehalten. aber trotzdem, Matthias hat schon völlig recht. Diese Fälle sind in der Beratung, in der Sachverhaltsaufklärung mühsam. Und wir waren gerade jetzt schon, ich habe das gerade schon angesprochen, Homeoffice-Betriebsstätten. Da gibt's ja jüngst etwas von der OECD. Wie würdet ihr das einschätzen? Welche Bedeutung hat es? Bringt es mehr Sicherheit als Unsicherheit? Lasst uns an euren Überlegungen teilhaben.
Also tatsächlich finden wir das Thema sehr, sehr spannend, weil es für uns Deutsche aus unserer Sicht wirklich einen Paradigmenwechsel darstellt. Für uns hier in Deutschland war bisher die Verfügungsmacht über das Homeoffice ein zentrales Kriterium für die Begründung einer Betriebsstätte. Also haben wir unseren Arbeitgeber, Mandanten immer gesagt, gib deinen Leuten keine Abschlussvollmacht und miete das Homeoffice nicht an, sodass du keine Verfügungsmacht über das Homeoffice hast und dann kannst du die Betriebsstätte verhindern. Jetzt gibt's die neue OECD-Sichtweise und da wurde die Verfügungsmacht einmal komplett gestrichen und stattdessen eine dreistufige Prüfung eingeführt.
Genau. Und in dieser Prüfung wird als erstes der Umfang der Tätigkeit genauer angeschaut. Also ich kann in einer Ferienwohnung sein, ich kann in der Wohnung von einer Freundin sein, ich kann in einem eigenen Immobilie sein. Also der Ort ist erstmal egal, es geht erstmal nur um den Umfang. Arbeite ich mindestens 50% von meiner Tätigkeit aus diesem Homeoffice? Genau. Und danach, die zweite Stufe ist so ein Motivtest. Ich finde, da kommt diese Verwurzelung wieder ein bisschen raus, die wir ja bei Betriebsstätten jetzt schon öfters hatten, wo man ein bisschen prüft, führt es zu einer Verwurzelung, so sehe ich es zumindest. Da prüft man dann, warum bin ich dort im Ausland? Habe ich da einen geschäftlichen Grund, warum ich dort bin für meinen Arbeitgeber? Also nur wenn der Arbeitnehmer dort sein möchte und eigentlich überall arbeiten könnte und dieser Ort ist jetzt nicht wichtig, dann würde das nicht zu einer Betriebsstätte führen. Aber wenn der Ort an sich wichtig ist, weil man da besser Kunden betreuen kann, weil man besser an Rohstoffe rankommt, genau, wenn so geschäftliche Gründe da sind, dann habe ich diesen Motivtest auch erfüllt, also 50%, dann noch Motivtest. Und wenn dann noch nicht nur eine Hilfstätigkeit dort ausgeübt wird aus diesem Homeoffice, dann wäre ich laut OECD auch in einem Homeoffice drin. Und das finde ich schon krass. Also ich könnte bei einer Freundin sein, arbeite dort mehr wie 50% und kann noch nebenher gut die Kunden dort betreuen. Dann könnte ich eine Betriebsstätte begründen im Ausland, obwohl mein Arbeitgeber keine Verfügungsmacht drüber hat und obwohl es eigentlich doch nur Räume von meiner besten Freundin sind. Genau.
Ja, das Spannende und Problematische, aber wiederum aus unserer Sicht ist, dass die OECD-Sichtweise jetzt im Widerspruch steht zu unserer BfH-Rechtsprechung und damit zu unseren nationalen Vorgehensweisen. Und dadurch könnten jetzt auch in Zukunft, also weil du die Planungssicherheit angesprochen hast, wir glauben, es schafft gerade mehr Unsicherheit, als dass es Sicherheit schafft. es könnten Qualifikationskonflikte in Zukunft entstehen. Nicht, dass wir die nicht jetzt auch schon haben, die haben wir jetzt auch schon. Aber es wird die Frage sein, welche Länder setzen denn diese Sichtweise um, welche Länder nicht. Also man muss immer im Austausch sein mit den ausländischen Beratern, um sich da einfach abzustimmen.
Und eventuell macht sogar Sinn, lieber aktiv eine Betriebsstätte zu gründen, als weiter in diesem Fahrwasser zu schwimmen.
Aber vielleicht nur noch mal kurz nachgefragt, habt ihr solche Fälle, wo jemand 50% auf Mallorca in der Finca der Freundin Homeoffice verrichtet? Oder ist das dann, wenn ich quasi so weit weg bin von meinem eigenen Umgebung, von losgelöst auch von meinem Arbeitgeber etc., ist das dann eher auch Exotenfälle, die davon betroffen sein können?
Nein, also letztes Jahr zum Beispiel hatten wir eine Mitarbeiterin, die wollte unbedingt mal von Paris aus arbeiten. War ihr größter Wunsch. Dann hat die sich in Paris eine Wohnung angemietet für mehrere Monate und hat von Paris aus für uns gearbeitet und hat es total genossen, dass sie auch ihren Laptop mit in den Café nehmen konnte und wie so eine Studentin von Paris aus arbeiten konnte. Gott sei Dank, das waren jetzt 2 Monate, aber an sich, ich habe mit der Anja gerade über den Fall auch diskutiert und wir haben dann nachher nur gedacht, na gut, ich habe sie nicht zu Kunden in Frankreich geschickt, sondern sie konnte dort arbeiten und sie hätte genauso gut auch bei uns in Hechingen arbeiten können oder in Albstadt, da wäre ich jetzt rausgekommen. Aber jetzt nehmen wir noch den Fall, ich hätte gesagt, gut, dass du dort unten bist, geh doch mal bitte bei XY vorbei. Und dann hätte die Kleiber GmbH, herzlichen Glückwunsch, eventuell eine Betriebsstätte in Frankreich gehabt.
Wer will das nicht im Café Flore seinen Laptop aufklappen und neben dem Frühstück noch ein paar steuerliche Einschätzungen abgeben? Diejenigen, die Stammhörer unseres Podcasts sind, werden sich an die Folge mit Solveig Glatz erinnern, wo wir ganz am Ende mit Solveig darüber gesprochen haben, wie ihre Einschätzung zur Auslegung der Verfügungsmacht ist. Und wer dort genau zugehört hat, wird feststellen, dass die Perspektive von Solveig gar nicht so abwegig ist mit Blick auf das, was jetzt international passiert. So würde ich das mal versuchen zusammenzufassen. Und wenn jetzt jemand entsendet wird, dann ist das ja der erste Schritt und dann gibt es noch welche, die sagen, also für mich war's das, ich will ganz weg.
Absolut. Die Frage nach den Menschenrechten, wenn ich Deutschland verlassen kann, greift ja quasi auch eine Diskussion aus unserem letzten Podcast mit Ecke H3mal dann auf. Jetzt an euch die Frage, ihr habt es schon angedeutet, ihr habt etliche Wegzugsfälle, habt ihr auch Erfahrung mit dem Thema Wegzugsbesteuerung, vielleicht sogar aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Jurisdiktionen?
Also tatsächlich ja, das gehört mittlerweile zu unserem fast Daily Business, dass wir irgendwo einen Wegzugsfall haben. Was uns da wichtig ist, oft wird übersehen und vergessen, dass die Wegzugsbesteuerung nicht nur dann greift, wenn ich Beteiligungen an deutschen Kapitalgesellschaften habe, sondern dass die auch dann greift, wenn wir Beteiligungen an ausländischen Kapitalgesellschaften haben. So oft haben wir Fälle, da fragen wir nach den Beteiligungen, dann heißt es, nein, da haben wir nichts. Und dann später kommt raus, aber im Ausland bin ich an einer so und so noch beteiligt, zu mehr als 1%. Ja, und die Fälle, die sind dann oft schon in den Brunnen gefallen. Und ja, was wir halt auch sehen in diesen Wegzugsfällen, man möchte natürlich die Wegzugsbesteuerung irgendwie vermeiden, man möchte das gestalten. Aber gerade für unsere kleineren Mandanten sind die Lösungen, die es da gibt, jetzt eher zu teuer und einfach nicht praktikabel.
Ja, weil ich eventuell im Unternehmen gar nicht eine Abteilung habe, die ich in so eine gewerblich geprägte GmbH und KKG packen könnte. Also ich habe keine IT-Abteilung oder Marketing-Abteilung, dass ich so ein Unternehmen aufteilen kann. Oder ich habe überhaupt keine so großes Unternehmen, dass ich eine Zwischenholding einbauen könnte. Also das wäre einfach völlig überteuert, überzogen für meine kleine GmbH, die aber trotzdem gut Umsätze macht. Und wenn ich das hochkapitalisiere, kommt halt trotzdem ein echter Wert raus, den ich besteuern müsste, ohne dass Geld zufließt. Wir haben in einem Fall, haben wir es damals über eine atypisch stille Beteiligung gelöst. Der Vorschlag kam vom ISTR und wir haben gedacht, das hört sich ganz gut an. Wir haben auch eine verbindliche Auskunft dann dazu gemacht, weil es uns doch ein bisschen zu kritisch war. Da hat es aber auch nur funktioniert, weil der nach Paraguay verzogen ist und wir natürlich kein DBA mit Paraguay hatten. Aber ansonsten ziehen unsere Mandate eigentlich lieber nach Spanien. Also in typische DBA-Fälle, da hilft uns dann diese atypisch stille Beteiligung gar nicht.
Und was wir dann eben oft machen müssen, wir weisen auf die Wegzugsbesteuerung hin, weisen auch auf die Lösungsmöglichkeiten hin, die es gäbe. Und trotzdem entscheidet man sich dann oft dafür, die Wegzugsbesteuerung eben auszulösen und mit dem Finanzamt über die Werte zu sprechen, dass man die auf diese Art und Weise runterkriegt und die Steuer damit senkt.
Spannend ist auch aktuell, wenn die Influencer wegziehen, oder? Das sind so gerade, die wollen ja alle nicht in Deutschland bleiben. Bisher war dann immer Zypern war oder Dubai, das Land der Wahl. Gerade nicht mehr ganz so interessant. Und da ist dann so interessant, wie hoch ist denn mein Wert? Da geht halt das IDWS-1 nicht zum Bewerten, weil ja alles eigentlich an dieser Person hängt. Da müssen wir auch eng mit dem Finanzamt zusammenarbeiten.
Genau da wollte ich eine Frage stellen. Ich finde es ganz spannend, was ihr sagt, dass die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt, das sind ja verschiedene Finanzämter und auch mit verschiedener Organisationen. Einige haben dann Abteilungen, die sich sehr damit auskennen, andere nicht. Wie man dann mit dem Finanzamt darüber spricht, was ihr sagt, einmal über die Bewertung und im zweiten Schritt dann aber auch über die Stundung und Sicherheiten, ja, nein und so weiter, Wie habt ihr da Erfahrung gemacht? Weil ich habe das Gefühl, das Finanzamt will ja auch so einen Fall lösen, aber wie geht man da vor? Das ist im Zweifel wahrscheinlich ja nicht eine verbindliche Auskunft, also wenn man über die Werte spricht oder über die Bewertung.
Wir klären es mit dem Finanzamt teilweise in einer verbindlichen Auskunft wahr, aber in manchen Fällen wäre auch das zu teuer, muss man ehrlich sagen. Also es gibt wirklich so kleine Fälle. Und in einige Fälle kommt es dann auch über eine BP hoch. Also gerade bei der Influencer-Entstrickung. Das sind oft diese Fälle, die wir von anderen Steuerberatern dann kriegen, wo man in der BP sitzt und die Betriebsprüfung hat eine Entstrickung dann festgestellt und dann kriegen wir den Anruf. Hallo, die Betriebsprüfung ist da, die möchte gern jetzt meine Wegzugsbesteuerung mit einem richtig hohen Wert feststellen. Und dann kann man natürlich in der BP dann eine Lösung zusammenfinden, weil man schon zusammen am Tisch sitzt. Und ansonsten haben wir tatsächlich das Problem, dass die Finanzämter unterschiedlich sind. Wir erleben Berlin, mit denen kann man ganz gut diskutieren. Unsere Schwäbische sind ganz schön streng. Es liegt wahrscheinlich am schwäbischen Haushalt, den man gut bewahren muss.
Ja, die paar Euros machen in Berlin dann beim Haushalt auch keinen Unterschied, meint ihr, ja? Ich glaube, es gibt ja viele Mandanten, denen die Problemstellung der Wegzugsbesteuerung irgendwie bewusst ist. Ja, davon haben viele, die irgendwie wegziehen wollen, was gehört. Dass sich das jetzt nur auf Kapitalgesellschaften erstreckt, aber auch ausländische dabei sind, da ist dann, aber Wegzugsbesteuerung ist bekannt. Dass das dann aber in der Strukturierung Geld kostet und auch in der Umsetzung Geld kostet, wenn ich eine Beteiligung habe, die was wert ist und ich will die irgendwie von einer Gesellschaft in die andere, dann gibt's irgendwie in Deutschland Notare, die wollen dafür auch noch ein gewisses Honorar haben. Das schreckt dann doch wieder viele ab. Das ist auch eine Beobachtung, die ich mit euch völlig teile. Ich sag da manchmal auch, naja, wissen Sie, da machen Sie halt ein Einzelunternehmen draus, ja, verschmelzen wir das auf Sie als Alleingesellschafter, nur dann müssen Sie halt die Rücklagen, die es da gibt, eben fiktiv ausschütten. So. Und das ist jetzt in einigen Fällen dann tatsächlich für manche die Lösung gewesen, dass sie sagen, okay, und dann kann ich wegziehen. Naja, ganz so einfach ist nicht, aber dann können wir es zumindest einfacher gestalten, ja. Dann habe ich aber natürlich keine Haftungsbegrenzung mehr. Ihr habt gerade schon das Thema Betriebsprüfung angesprochen. Nach Beratung und Steuererklärung hat man ein gutes Gefühl. Dann kommt die Veranlagung und irgendwie mit einem gewissen zeitlichen Abstand kommt die Betriebsprüfung. Und ich glaube, es gibt keinen Berater, der an Betriebsprüfung nicht doch irgendwie Freude hat. Ja, also mir macht das zum Beispiel großen Spaß, mit der Finanzverwaltung zu streiten, im positiven Sinne, und zwar für den Mandanten und für die richtige Rechtsauffassung, die vielleicht gar nicht immer die richtige ist, aber auch in der Abwehrberatung kann man ja gut streiten. Wie seht ihr das? Ist es manchmal der harte Hammer oder ist es das Fingerspitzengefühl? Wie löst ihr Situationen, wo ihr von Beratern schon Fälle bekommt, wo schon eine Brieffreundschaft besteht? Habt ihr da die goldene Regel für uns?
Wir haben die Lieblingsantwort aller Steuerberater. Es kommt darauf an.
Jawohl, sehr gut.
Genau, weil wir immer wieder feststellen, wenn man gut vorbereitet in die Betriebsprüfung geht, dann hat man eine ganz andere Grundlage, einen anderen Gesprächsaustausch. Es bleibt auf einer ganz anderen Ebene einfach auch. Aber gerade zum Beispiel, wenn man Verrechnungspreise nimmt, sind die Grundlagen und die Dokumentation einfach nicht vorhanden. Wir haben irgendwie gedacht, es muss vielleicht zwei Gründe haben. Einer vielleicht, weil es so ein Spezialthema ist und viele Steuerberater sich da nicht dran trauen, weil der Berg zu hoch erscheint. Und dann hofft man einfach, dass man unterm Radar fliegt. Und man ist ja jahrelang schon unterm Radar geflogen. Es wollte ja noch nie jemand irgendwas sehen. Dann wird es diesmal auch gut gehen. Und dann der andere Grund ist, dass diese Verrechnungspreisdokumentation ja auch immer mit hohen Kosten verbunden ist. Man sitzt da ja eine Weile als Berater dran, bis man so ein Local File und ein Master File erstellt hat, bis man so tiefer in Unternehmen eingetaucht ist, um all diese Informationen zu bekommen, die man dann da braucht. Und wenn dann der Prüfer das in den Vorjahren nicht mal angefordert hat, dann ist die Sensibilität für diese Kosten gar nicht vorhanden. Ne? Dann denkt sich der Mandant, das brauche ich nicht, das spare ich mir. Aber genau, die Prüfer sind halt heute doch um einiges fitter als vor ein paar Jahren. Die fordern die regelmäßig an und dann wird's ein bisschen schwieriger.
Ja, das macht die Betriebsprüfung dann auch, wenn wir später dazukommen, einfach deutlich aufwendiger, weil wir ja erstmal auch ins Unternehmen eintauchen müssen. Was machen die überhaupt? Was haben die für Strukturen? Was haben die für Transaktionen? Wenn wir das erstmal dann alles uns anschauen müssen, draufschaffen müssen und dann irgendwann zu einer Dokumentation kommen, das ist im Zweifel viel aufwendiger, kostenintensiver für den Mandanten, als hätte er es gleich im Vorhinein vorbereitet. Was wir da machen müssen in der Kommunikation mit dem Finanzamt, ist, glaube ich, viel Fingerspitzengefühl. Also da mit dem Holzhammer dann zu kommen in eine Situation, die vielleicht sowieso schon ein bisschen verfahren ist, würde da, glaube ich, noch mehr schaden. Deswegen gehen wir da oft mit ganz viel Fingerspitzengefühl tatsächlich vor. Ja.
Und da hätten wir einen Geheimgang für alle Steuerberater, die Verrechnungspreise bisher nicht so gemacht haben. Also ich finde, die letzte Regierung hat uns ein Geschenk gemacht und das ist die Verrechnungspreismatrix für alle Kleinen. Und ich finde, die kann jeder erstellen. Und auf der Seite vom WMF gibt es auch so ein schönes Muster da dazu. Also bitte, in jedem Fall, wo man im Ausland hat, zumindest die Matrix machen. Bei der Verrechnungspreismatrix muss ich die einzelnen Geschäftsvorfälle aufstellen, also Arbeitnehmerentsendungen, Darlehen, Management-Fee, Vermietungen, die ich über die Grenze habe. Dann muss ich das Volumen dazu angeben, die Beteiligten dazu angeben, Verträge, die ich dazu habe, angeben und eine Verrechnungspreismethode. Also das ist wirklich machbar, auch in einem überschaubaren Zeitrahmen machbar. Da kann ich wirklich nur, wenn man diese Tür gesehen hat, die vergisst man eigentlich nicht mehr. Das kann man in jedem Fall in die Schublade packen, denn...
Genau, was halt wichtig ist, wenn die Prüfungsanordnung ins Haus flattert, dann hat man 30 Tage Zeit, um dieses Ding vorzulegen und zwar unaufgefordert. Also ja, wie du sagst, es ist ein Minimum, was man machen muss und wenn die Prüfungsanordnung dann kommt, dann zieh es aus der Schublade und kann es schnell vorlegen.
Das ist ganz spannend zu hören, weil da gab es so viel, glaube ich, verbales Draufhauen, auch gerade von größeren Unternehmen, dass es ja noch eine zusätzliche, weitere administrative Vorgabe ist. Aber das einmal zu hören aus eurer Sicht, dass es im Mittelstand also eher so der kleinere Sprung ist und wesentlich die Prüfung erleichtern kann, das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend zu hören.
Ja, ich glaube, es kommt auf die Fälle drauf an, gell? Wenn ich schon... also ein Local- und Masterfile immer schon gemacht habe und dann vielleicht nur ein Country-by-Country-Reporting gemacht habe und dann noch ein Public-Country-by-Country-Reporting jetzt gemacht habe und dann will man jetzt noch die Matrix, dann wirkt es so überladen. Aber in den ganzen kleinen Fällen, die bisher gar nichts hatten, da ist es tatsächlich eine Hürde, die, ich finde, jeder Steuerberater auch nehmen kann. Und da finde ich es eine Erleichterung. Es kommt wahrscheinlich wirklich auf den Blickwinkel drauf an in dem Fall.
Und würdet ihr meine Einschätzung teilen, dass viele Streitigkeiten in Betriebsprüfungen auch daraus resultieren, weil die Würdigung manchmal schneller beginnt als die Sachverhaltsaufklärung. Ja, also was absolut. Ich oft erlebe, ist, dass man sich verzankt ganz schnell in der Würdigung, aber den Sachverhalt eigentlich noch gar nicht klar dargestellt hat und am Ende dieser Streit womöglich gar nicht entstehen müsste. Und mir hat mal jemand gesagt, Steuerrecht ist zu 70% Sachverhaltsermittlung und die restlichen 30%, die schafft man dann schon irgendwie. Das gelingt dem einen schneller und dem anderen langsamer. Aber ich werbe immer dafür, als erstes den Sachverhalt ordentlich aufzubereiten. Und dann kann man mitunter auch den ein oder anderen streitigen Punkt schneller beilegen, als wenn man das in der Würdigung tut.
Ja, absolut. Das Sachverhalt ist das zentrale Kriterium, ja.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es im internationalen Steuerrecht sehr viel Veränderung gibt, dass viel mehr Fälle international sind, ihr viel mehr zu tun habt. Wir wollen noch einmal ganz kurz jetzt am Ende ein Thema streifen, dass es insgesamt bei den Steuerberatern ja einen großen Wandel gibt. Der einerseits daran liegt, dass wir tatsächlich in unserer Zunft ein Thema haben, die einfach der Überalterung. Die Hälfte der Steuerberater ist über 50 Jahre alt. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht, die es vor einigen Jahren nicht gab. Und die Frage ist, nutzt man sie oder nicht? Und wir haben auch noch das große Thema, dass ausländische Investoren unbedingt in unseren Markt wollen, in den deutschen Markt und in den Steuerberatermarkt. Und es dort ja auch die verschiedensten politischen Diskussionen gab und jetzt ja auch einen Gesetzesvorschlag. Wie geht ihr mit all diesen Änderungen, die gefühlt alle auf zur selben Zeit kommen, wie geht ihr damit um?
Super spannende Frage und die hat uns auch das letzte Jahr komplett beschäftigt. Wie gehen wir damit um? Genau, auch weil dazu kommt ja noch diese ganzen technischen Anforderungen, die an uns Steuerberater herangetragen werden. Und ich bin einfach nur ein Steuerberater, ihr habt es gemerkt, IT setzt mich vor große Herausforderungen. Und jetzt soll ich neben dem, dass ich diese ganzen Meetings machen wir ja schon online auch E-Rechnungen auf einmal sauber darstellen können. Und wenn man sich mit der E-Rechnung mal beschäftigt, das ist ja ein Pamphlet mit so vielen Zeilen und was ich da alles digital irgendwie verknüpfen muss, da rattert's in meinem Hirn. Und dann trotzdem auch die anderen Sachen, was KI alles schon kann und wo die einem das erleichtern kann. Und wenn man dann überlegt, wir reden von der Klaber GmbH immer von einem Unternehmen, nicht so von einer Kanzlei, sondern von einem Unternehmen. Ein Unternehmen, das die nächsten 10 Jahre auch noch dastehen soll, das an diesen ganzen Veränderungen irgendwie dran wachsen soll und nicht irgendwann von den Großen überholt werden soll, die einfach sich eine IT-Abteilung leisten können. Wie gehen wir damit um? Und wir hatten uns bei Kleiber dann dafür entschieden, dass wir uns einen Tech-Partner ins Haus holen, die uns aktiv da dabei unterstützen. Ich weiß, es ist gerade heftig umstritten und ich habe wahrscheinlich jetzt was ganz Spannendes gesagt. Aber wir hatten uns dafür entschieden, dass wir wirklich Hilfe brauchen, damit wir das machen können, was wir nämlich so gern machen. Wir beraten gerne, wir tauchen gerne tiefer ein, wir schauen uns gern die Sachen an und wir wollen nicht so gern mit IT belastet sein.
Ja, und alles, was sich automatisieren lässt, möchten wir einfach auch gern schnell, effizient und am besten automatisch haben. Ja.
Ja, zum Beispiel unsere Bescheidrückgabe schreiben. So, ich finde das so ein bisschen ein Fun-Fact von Steuerbüros. Wir rechnen eine Viertelstunde ab für ein Bescheidrückgabe schreiben. Der Sachbearbeiter prüft es. Die Assistenz erstellt dann Bescheidrückgabe schreiben, bereitet die Rechnung vor, trägt es in DATEV ein. Dann geht's nochmal an den Steuerberater, weil wir müssen ja auch nochmal einen Blick drauf haben. Dann gebe ich das wieder der Assistenz frei. Und wenn ich noch einen Fehler gefunden habe, dreht sich die Schleife nochmal. Und im Endeffekt habe ich eine Dreiviertelstunde pro Bescheid gebraucht, kann eine Viertelstunde abrechnen. Und jetzt gerade mit unserem Tech-Unternehmen haben wir es geschafft, dass die KI alles vorbereitet. Die liest den Bescheid, vergleicht den mit den Daten, die wir ausgeführt haben. Und wenn es gepasst hat, bereite ich auch die Rechnung vor, das Bescheidrückgabeschreiben vor und dann muss ich als Steuerberater nur noch einmal drüber gucken und das Go geben. Also da haben wir eine ganze Schleife oder 2 Schleifen oder 3 Schleifen gespart und da freuen wir uns schon drauf.
Ja, das kann ich verstehen. Und das ist auch erstmal natürlich völlig klar, spannende Perspektive und auch interessant zu hören. Und man kann nur jeden ermutigen, der in einer mittelständischen Kanzlei ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. weil es wird nicht weggehen und der Schmerz wird immer größer werden und je weiter man es rausschiebt, desto schlimmer wird es. Wir hatten hier in der letzten Woche unser Jahresgespräch mit der DATEV, das werden mittelständische Beratungsunternehmen kennen. Und das war wie immer hoch inspirierend und spannend. Und ich glaube ja daran, dass die DATEV uns all das liefern wird, was wir brauchen. Vielleicht aus der Perspektive von manch einem viel zu spät, aber es wird dann schon kommen. Und auch dort wurde wieder gesagt, es gibt 50% der Kanzleien in Deutschland, die null oder ein Duo-Mandat haben. Jetzt wissen wahrscheinlich nicht alle unserer Hörer, was Duo-Mandate sind, sei es drum, aber die sind ganz, ganz weit hinten, was die Digitalisierung angeht. Und meine Sorge ist so ein bisschen mit Blick auf den Berufsstand, dass da wirklich zu wenig passiert. Und das hat überhaupt nichts mit privatem Kapital von irgendwelchen Investoren zu tun, weil das braucht man dafür im Zweifel gar nicht. Es hat was mit dem Mindset zu tun, dass man etwas verändern möchte und dass man etwas verändern muss und die innere Einstellung. Und wir haben ja alle diese, dass wir sagen, wir wollen Steuerberatung machen. Ja, aber zu Steuerberatung machen gehört eben auch, das in einer Art und Weise zu machen, die eben der heutigen Zeit angemessen ist. Und dafür braucht es eben solche Unterstützungen. Und ich kann nur mal, um den Werbeblock abzuschließen, Werbung machen für ein Produkt vom NWB-Verlag, das es jetzt bald gibt, nämlich das Neo. Ja, das ist eine KI, die Memos und Gutachten generiert. Und wir haben das große Privileg, das schon testen zu dürfen. Und das ist so gut, ja, das ist so gut und das wird so viel helfen, gerade auch im Mittelstand, gute Ergebnisse und schnell zu bekommen, dass man sich damit zwingend auseinandersetzen muss. Es tut nicht weh, nur ganz am Anfang, danach wird es schnell besser.
Ihr habt noch ein Thema als Spiegelstrich hier uns aufgeschrieben. Das finde ich ganz spannend. Und zwar die E-Rechnung. Wie ist denn da euer Gefühl im Mittelstand? Sagen da alle, oh, wir haben ja noch Zeit, wir müssen uns damit nicht belasten, das schieben wir uns noch vor uns her. Oder gibt es auch schon Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die sagen, nee, das machen wir jetzt. Das hilft uns, das ist ein Vorteil, das einzuführen. Jetzt schon, bevor jetzt irgendwann meine Verpflichtung kommt.
Wir haben durchaus Mandanten, die sich jetzt schon dem Thema annehmen. Ich würde aber aus meiner Einschätzung sagen, und Sinja, widersprich mir gern, dass da viele noch denken, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, ja. Da muss man die Mandanten auch nochmal sensibilisieren, nochmal abholen und denen sagen, dass es nicht so schnell umgestellt ist, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja, wir hatten erst selber nochmal eine Fortbildung da dazu. Und ich hatte erst gedacht, oh nee, nicht schon wieder einen ganzen Morgen E-Rechnung. Aber es war dann so spannend, unglaublich. Und wir haben gedacht, okay, wir müssen da unsere Mandanten tatsächlich nochmal einmal schulen, und zwar vor den Sommerferien, weil danach ist fast schon zu spät. Die sind echt nur ein bisschen tiefenentspannt, was die E-Rechnung betrifft, ne?
Wir haben aber auch das Gefühl, wenn man den Mandanten sagt, E-Rechnung, dann drehen die sich schon um und denken, oh nee, jetzt nicht.
Wir hoffen dann immer, dass die Programme von den Mandanten, die ERP-Systeme und so, dass die irgendwann mal aufwachen und die Mandanten auch informieren, dass wir endlich mal zusammen an einem Strang ziehen und das nicht nur vom Steuerberater kommt, sondern auch von den Softwareherstellern unserer Mandanten.
Dann sage ich ganz herzlich Dankeschön für all die spannenden Einblicke. Für mich am allerspannendsten. Aber liebe Sinja, ich kann, glaube ich, ganz gut verstehen, dass du auf der anderen Seite auch gut aufgehoben bist. Und wenn du irgendwann mal wieder zurückkommen willst, vielleicht kriegen wir dann auch da noch einen Geheimgang und eine Tür auf. Aber bin nicht sicher, ob Anja und die Kolleginnen und Kollegen dich nochmal hergeben werden. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Wir sagen auch danke.
Ja, vielen Dank.
Hat echt Spaß gemacht.
Ein Stück fehlt ja noch. Und zwar haben wir, oder zwei fehlen noch, zwei Teile. Einmal noch haben wir am Ende immer Veröffentlichungshinweise. Wir haben diesmal uns dafür entschieden, nicht auf konkrete Artikel hinzuweisen, sondern worauf ich gerne hinweisen möchte, ist etwas ganz anderes, wenn uns jetzt dann gerade Hörer aus dem Mittelstand hören. Und zwar das NWB Steuerberaterforum. Das findet jedes Jahr statt. Dort werden auch all diese Themen besprochen, nicht nur international, auch wie geht's weiter im Berufsstand und so weiter. Und zwar findet es diesmal statt am 24. und 25. September auf Schloss Herrenhausen in Hannover. Und jeder, der Steuerberater ist oder Mitarbeiter in einer Kanzlei und sehen will, wie sich der Berufsstand weiterentwickelt, ist herzlich eingeladen, dort teilzunehmen. Und jetzt kommen wir noch zu unseren Schlussfragen.
Und ich mache gleich die erste. Und ihr könnt euch ja aussuchen, ob ihr die beide beantwortet oder jeweils nur einer von euch beiden. Wir haben über eine Sache viel zu wenig gesprochen, nämlich Inbound oder Outbound. Deswegen ist das die Frage, Inbound oder Outbound-Fälle? Jetzt gucken sich die beiden an, tief in die Augen und sind sich unsicher.
Ihr dürft auch konträre Antworten geben.
Es kommt drauf an, zählt nicht. Gell? Den haben wir schon einmal benutzt,
ja,
den Joker.
Ist, gell? Der ist verbraucht. Hauptsache international.
Hauptsache international, ja, würde ich sagen. Ja, beides hat was für sich. Ja. In den einen Fällen kann man irgendwie gut auf Deutsch sprechen und man hat schon das deutsche Verständnis und muss das dann nur das Ausländische draufpacken. Und in den anderen Fällen, ich finde, es macht so Spaß, mit diesen ausländischen Steuerberatern zusammenzuarbeiten. Und ich finde auch, Englisch ist so eine schöne Sprache. Und irgendwie da dann diese Brücke zu bilden und zu bauen, und das ist ein ganz anderes Mandatsverhältnis dann nachher, ist irgendwie auch schön.
Also wir können uns nicht entscheiden, was uns besser gefällt.
Ich sage euch mal meine Einschätzung dazu. Ich fand Outbound immer spannender, weil man da mehr sieht. Beim Inbound ist das manchmal nur so eine isolierte Frage und man fragt sich, was steckt da drüber alles, was kommt da alles, ja. Und deswegen fand ich Outbound immer irgendwie, ja, war mehr meins. Aber gut, Matthias.
Ja, vielleicht ist die nächste Frage ein bisschen einfacher zu beantworten. Und zwar die Entscheidung zwischen eher Compliance-Themen oder Strukturberatung.
Strukturberatung.
Aber eindeutig.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Also ich komme so gar nicht aus der Deklaration, mir macht die Beratung einfach immer, schon immer mehr Spaß. Ja.
Und dann kommt die ganz unvorbereitete Schlussfrage, tatsächlich mehr ein bisschen sozusagen ins Afterwork zielend. Tannenzäpfel oder Trollinger?
Also ich bin eher bei Wein, aber auch nicht beim Trollinger.
Also wir müssen ja Werbung für Zollerhof Bier in Sigmaringen machen. Und wenn ein schwäbischer Wein, finde ich der Akolon viel besser als der Trollinger.
Ich glaube, jetzt haben wir unsere Hörerschaft wirklich mit ausreichend guten Hinweisen und Empfehlungen versorgt. Jetzt können wir Schluss machen. Nochmals ganz herzlichen Dank für, glaube ich, wirklich ein spannendes Gespräch, auch mit vielen Tipps und Geheimgängen. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Falle von Anregungen oder Feedback freuen wir uns wie immer unter der E-Mail textquartett@nwb von Ihnen allen zu hören. Herzlichen Dank an Anja Weible, herzlichen Dank an Sinja Pfeiffer, liebes Tonstudio, lieber Falk und liebe Kollegen, es hat wie immer Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ganz lieben Dank für eure Zeit. Tschüss, tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss. Danke.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.